zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing. Der drittletzte Spieltag in den Geschichtsbüchern und herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Schalke. Ich habe erste FC gesagt, an den FC Schalke 04, pardon. Zum Aufstieg und sogar zur Zweitligameisterschaft. Also sie kehren zurück in die Billetage des Fußballs, wie man so schön sagt. Von meiner Seite aus natürlich alles Gute und ein mehr als verdienter Aufstieg. Die konstanteste Mannschaft in dieser Saison. Eine der wenigen Mannschaften, die mit dem Druck der Tabellenführung noch umgehen konnten und auch am darauffolgenden Spieltag immer wieder ihre Punkte eingefahren haben. War nicht immer schön, aber erfolgreich und deshalb mehr als verdient. Und damit die erste Entscheidung, eine weitere Entscheidung aus Liga 3. Der VfL Osnabrück kehrt als Drittligameister in die zweite Liga zurück, wohingegen bei Preußen Münster es trotz des Punktgewinns in Hannover eng wird. Ihr merkt also schon, eine pickepackevolle Folge. Und wir starten also direkt mal rein und beginnen bei den Preußen. Die waren bei Hannover 96 zu Gast, die große Chance hatten, auf einen direkten Aufstiegsplatz zu springen. Am drittletzten Spieltag vor Saisonende und Preußen Münster am Tabellenende mussten punkten, eigentlich sogar dreifach. Und deshalb war an diesem Sonntagmittag auch eine enorme Brisanz drin, hat man auch gemerkt. Auch wenn Hannover 96 gut gestartet ist, Preußen Münster wie erwartet ein bisschen tiefer stand in ihrem 4-4-2-System mit Mittelfeld Raute. Hannover mit viel Druck nach vorne. Gerade Bundu, der frisch reingekommen ist, und Yokota über die Außen haben enorm Dampf gemacht. Ja, so richtig gefährlich wurde es dann nicht. Und wenn der Ball mal durchkam, dann hat der auch in diesem Spieltag wieder starke Johannes Schenk im Preußentor den Ball parieren können. Und wie es da manchmal so ist, machst du selbst vorne die Dinger nicht rein, kassierst du innen ein. Und das dann über einen Standard, natürlich ein probates Mittel im Abstiegskampf der zweiten Liga Preußen-Münster. Marvin Schulz, starker Standardschütze, der Sommerneuzugang von Holstein Kiel. Von links mit seinem starken rechten Fuß, mit viel Zug zum Tor. Und Iman Rondic, die Leihgabe des 1. FC Köln, macht dann per Kopf das 1:0. Für mich persönlich freut es für Imad Rondic beim 1. FC Köln ja nicht wirklich glücklich geworden in der vergangenen Rückrunde. Und ich habe mich schon oft die Frage gestellt, was wäre gewesen, hätte er damals im DFB-Pokalspiel oder hätte das Tor, sein Tor für die 1. FC Köln damals im DFB-Pokalspiel bei Bayer Leverkusen gegolten und wäre nicht abseits gewesen. Wie wäre es dann mit ihm weitergegangen? Danach hat er halt wirklich nicht viel angeboten. Und wurde deshalb ja im Sommer auch beim FC aussortiert. Erst nach Polen verliehen, jetzt Rückrunde an Preußen Münster. Dort auch nicht so auffällig gewesen. Aber in dieser Partie dann halt auch im Stil eines echten Torjägers zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Am ersten Pfosten hat sich da gut von seinem Gegenspieler abgesetzt und den Ball dann ins lange Eck köpfen können. War überraschend, aber trotzdem auch ein Zeichen, dass Preußen Münster sich nicht aufgibt. Wie gesagt, nach vorne ging danach sogar etwas mehr, haben Selbstbewusstsein getankt. Imad Rondic vorne beweglich gewesen, also nicht nur vorne im 16er stehen geblieben, sondern auch viel auf die Außen ausgewichen. Und so bereitet er dann auch das Tor von Sturmkollegen Yamada vor, sein zweiter Saisontreffer nach dem Treffer, den er schon auf Schalke damals erzielt hat. Rondic setzt sich dann gut gegen drei Verteidiger von Hannover 96 durch außen, weil er keine Anspielstation hat, also mit dem Kopf durch die Wand eigentlich. bringt den Ball dann an den ersten Pfosten und da ist Yamada einfach schneller und buxiert dann den Ball zur 2:0 Führung für die Preußen ein in Minute 38 und es sah wirklich so aus, als wenn sie mit einer Führung in die Halbzeit gehen und dann auch gar nicht mal so unverdient, weil, wie gesagt, nach dem 1:0 mutiger geworden, den einen oder anderen Abschluss gewagt und Hannover 96 zu dem Zeitpunkt dann auch, hatten sie irgendwie keine Ideen, wie sie sich dann defensiv befreien können. Ich spiele eigentlich so lange, nicht so gerne lange Bälle, sondern eher wirklich den spielerischen Ansatz. Viel Variabilität im Spiel. Das haben sie einfach oder konnten sie so nicht ausspielen. Da hat man auch gemerkt, okay, da kriegt Hannover 96, trotz dessen, dass sie ja die ganze Saison schon so ein Top-Team sind, auch so ein bisschen Nervenflattern, will ich es mal nennen. Preußen Münster hat es dann auch clever gemacht. Trotzdem, sowohl die Preußen als auch Hannover 96 wusste, da wird noch ein Sturmlauf kommen, der Niedersachsen. Und der kam dann auch kurz vor der Halbzeit, nämlich ein Doppelschlag von Bundu. Einmal setzt er sich klasse durch, speist den Ball dann in den Winkel. Und beim anderen Mal, beim 2:2, ist er am zweiten Pfosten völlig blank nach der Flanke von Taibbi und kann den Ball dann per Direktabnahme auch sehenswert zum 2:2 einschieben. Und so geht es dann halt. So ein Top-Team braucht halt dann auch nicht viele Möglichkeiten. Zack, zack. Wenn sie einmal aufs Gaspedal drücken, machen sie oder sorgen sie dafür, dass sie dann auch mit einem 2:2 in die Halbzeit gehen. Ich glaube, beide Teams wussten selbst nicht, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Fand ich es eine sehr gute Halbzeit. Erste Halbzeit von Preußen Münster. Da fehlte mir nur so ein bisschen die aus der zweiten Reihe vielleicht sogar noch mal früher zu pressen, als sie es getan haben, haben sich dann doch so ein bisschen hinten reinfallen lassen. Und Hannover 96, wenn sie eins können, ist dann einen Gegner herzuspielen, massive Defensivreihen so auseinanderzubrechen, Lücken zu finden. Und so war dann Hälfte 2 auch gestaltet. Hannover 96 mächtig am Drücker gewesen. Haben ja in der Halbzeit mit Thordarson noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler verletzungsbedingt für Innenverteidiger Tomiak bringen müssen. Der hat richtig Betrieb gemacht. Wuchtiger Achter mit viel Zug zum Tor. Später kam er noch Chakrun für Bundu, also viel spielerische Klasse. Weniger Tempo, weniger Tiefe dadurch auch, aber sie wollten Preußen Münster so nah an den eigenen 16er tackern, drängen, dass sie dann mit einem Ball hinter die Abwehrkette einen Kellmann oder auch einen Yokota finden können, die dann auch eiskalt vor dem Tor sind. Am Ende brauchte es dann aber kein spielerisches Mittel, sondern Distanzhammer von Thordarson in Minute 88, der den Ball dann in den Winkel haut. Dann wieder umgekehrtes Ding. Preußen Münster wird wieder stärker. Hannover 96 untypisch passiv geworden. Und Münster hatte dann ja noch die eine oder andere Möglichkeit. Und am Ende Jorrit Hendricks, der Kapitän, aus gut 25, 30 Metern. Einfach mal eine Direktabnahme in den Winkel. Für mich Tor des Monats. Und so entführt Preußen Münster einen Punkt bei Hannover 96, die weiterhin auf Rang 3 sind, Hannover. Ja, für Preußen Münster natürlich, klar, Punkt der Moral auch wichtig. Nichtsdestotrotz 5 Punkte Rückstand auf Rang 15 bis 17 bei noch 6 zu vergebenen Punkten. Das könnte am nächsten Spieltag schon enden für die Preußen. Würde mir natürlich besonders wehtun, persönlich, sage ich auch ganz ehrlich. Aber am kommenden Spieltag zu Hause gegen Darmstadt wird es nicht einfach. Am letzten Spieltag bei der SV Elversberg, zu dem wir gleich kommen, für die es ja noch um den Aufstieg geht. Sehr schwierige Auswärtsaufgabe. Da bin ich also echt mal gespannt, was da noch alles so kommt. Wird auf jeden Fall wild für Preußen Münster. Und ich glaube, mit Alois Schwarz geht es in Richtung Liga 3 und vielleicht sogar in Liga 4 wieder. Zumindest, wenn er lange Trainer bleibt, weil ich halte nicht so viel von ihm. Klar, Karlsruhe damals von Liga 3 in Liga 2 geführt, Das war gut, aber vor allen Dingen zuletzt dann auch beim 1. FC Saarbrücken in Liga 2, die fast noch in die 4. Liga geführt, da zu Recht auch entlassen worden. Also für mich ist das kein Trainer, mit dem man einen oder mit dem Preußen Münster langfristig in die Zukunft gehen kann. Zukunft, Zukunft, ja, aber auch die Vergangenheit ist wichtig. Das Derby, das älteste Derby Deutschlands, Franken-Derby, führt gegen Nürnberg, Ausgangslage klar, führt auf Rang 17, brauchen dringend Punkte in diesem engen Abstiegskampf, am besten sogar einen Sieg. Und Nürnberg, seit letzter Woche gerettet, werden nachher so auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen. Aber Franken-Derby, das nochmal wie eine Liga für sich, wie eine Meisterschaft, willst du gewinnen. Also der Spruch, ein Derby spielst du nicht, ein Derby gewinnst du, gilt hier natürlich auch. Bei beiden Mannschaften unter der Woche auch Wechsel von ihren Topspielern. Berker Yilmaz bei Nürnberg wird zurück zum SC Freiburg zurückkehren und Noel Futkoy, der Top-Torschütze, 16 Treffer vor diesem Spieltag, wird zurück zu Eintracht Frankfurt gehen, erstmal dann wahrscheinlich für viel Geld weiterverkauft. Natürlich bitter für beide Mannschaften, aber auch das Credo. Beide sehen sich ja auch als Entwicklungsteams, wollen junge, talentierte Spieler verpflichten, heranführen, ihnen Spielzeit geben und sie dann teuer weiterverkaufen. Das ist das Geschäftsmodell beider Teams. Da soll aber natürlich auch nicht die spielerische Qualität drunter leiden. Und das Franken-Derby war eigentlich, oder es war geprägt von zwei Phasen. Fast die komplette erste Halbzeit führt die deutlich bessere Mannschaft, haben Nürnberg hinten reingedrängt, mutig gespielt. Also da war die Marschroute schon klar, wir wollen voll auf Attacke gehen, früh pressen, Ballgewinne erzeugen. Das spricht auch dafür, dass Dietz, der Sechser, rausgegangen ist, führt nur noch mit einem Sechser, Paul Will gespielt hat und dafür Hegel vorne im Sturm neben Futkoy reingekommen ist. Also die Marschroute war ganz klar, auch dem und Aaron Keller, eher zwei offensiv denkende Außenverteidiger, also Schienenspieler in der Fünferkette da gewesen. Die haben immer wieder das Spiel schön breit gemacht und Nürnberg unter Druck gesetzt. Natürlich spielt dann auch rein, dass Noel Futkoy früh das 1:0 macht, weil er ist abseits, eine Abseitsstellung, aber dann doch geklärt, weil Berker Yilmaz unten das Abseits dann noch aufgehoben hat. Dann macht führt das 1:0, das Stadion ist da und sie spielen es danach ja auch weiterhin noch sehr gut, sehr ballsicher gewesen, Felix Klaus, Gotha, auch immer mal wieder so ein bisschen das Tempo rausgenommen, Ruhe in das Spiel reingebracht, nicht zu wild gewesen, die Ordnung gehalten und es brauchte halt wirklich bis zur Nachspielzeit, bis Julian Jusvan dann den ersten Abschluss hatte, der dann neben das Tor ging. Und die erste richtige Möglichkeit auf das Tor ging dann aber auch direkt rein, weil nach einem Freistoß, Abseitsfalle von Fürth, klappt nicht so gut. Lokoschwili, der eine Innenverteidiger frei, schließt ab. Prüfrock hält erst noch gut, kann den Ball dann aber direkt vor die Füße von Fabio Gruber, dem Kapitän der Nürnberger, lenken und der muss nur noch einschieben. Und so dann eher ein unverdienter Ausgleich zur Halbzeit, der aber dafür gesorgt hat, dass Nürnberg dann auch in dieser Partie stattgefunden hat. Und da spürt man dann auch, wie fragil das Gebilde führt, teilweise noch ist unter Heiko Vogel, auch wenn er einen guten Job macht. So ein Nackenschlag zu einem psychologisch schwierigen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit, da waren die Gedanken dann schon da, die Angst war da und Nürnberg haben es dann auch gut gemacht, konnten befreit aufspielen. Gerade Julian News war für mich auch einer der Spieler in dieser Saison, viele Angriffe mit initiiert, Nürnberg hat sich mehr getraut, Abschlüsse aus der zweiten Halbzeit, auch mal Chipbälle hinter die Abwehr gespielt, technisch gute Sachen gemacht. Ich erinnere da nur an den Lupfer von Finn Ulle Becker, der knapp über die Latte ging, sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Also Nürnberg hat schon Spaß gemacht, aber es ist auch ein Sinnbild für diese Saison, dass die Klubberer viel Potenzial, Qualität besitzen, aber die Konstanz, dieses Potenzial, diese Qualität abzurufen, ist halt einfach nicht gegeben. Und deshalb, konnten sie auch oben nicht angreifen, trotz des großen Potenzials, was sie auch besitzen. Und zwischenzeitlich hatten sie auch einen guten Lauf, konnten den dann aber nicht durchziehen. Genauso wie sie dann auch die Drangphase nicht durchziehen konnten, weil am Ende ist Fürth dann nochmal aufgekommen, haben gemerkt, oh, die Nürnberger werden auch ein bisschen müder. Dann kam wieder deren Kraft, Energie rein. Trebini als Einwechselspieler, natürlich ein großgewachsener Stürmer, der Bälle festmachen kann, der aber auch technisch gutes Level hat, hatte da noch einen schönen Drehschuss. Felix Klaus noch einen Abschluss ans Außennetz. Am Ende ein Unentschieden. Führt damit punktgleich mit Rang 16 und Rang 15, bleibt aber aufgrund der schlechten Tordifferenz auf Rang 17. Wird jetzt nochmal eine kribbelige Angelegenheit für das Kleeblatt. Ich bin gespannt, wie sie diesen psychischen Druck aushalten können in den kommenden Wochen oder in den kommenden 2 Wochen, weil jetzt geht es wirklich um alles. Bei Hertha BSC Berlin Auswärtsspiel hört sich erstmal machbar an, weil Hertha, für die geht es auch um nichts mehr. Die haben in den letzten Wochen ja auch eine deutliche Schwankungen gehabt, auch in den Leistungen, Leistungsabfall. Kommen wir später auch noch dazu in dieser Folge. Und letzter Spieltag zu Hause, Showdown gegen Düsseldorf, maximaler Druck. Also, ich drücke den Fürthern beide Daumen, auch weil ich ja viele Kontakte noch zu den Kleeblättern habe. Glaube aber auch, dass es sehr, sehr schwer wird. Also, ein Sieg bei Hertha BSC Berlin sehe ich schon als enorm wichtig an, weil wenn sie nicht in der Pole Position sind, also im letzten Spieltag, zumindest auf Rang 16, dann glaube ich, dass sie unter diesem Druck dann gegen Düsseldorf gewinnen zu müssen, zusammenbrechen werden und das dann am Ende heißen könnte, die Spielvereinigung Greuther Fürth steigt in die dritte Liga ab. Das wäre ein Verlust, weil viele große Talente bei Fürth ihren Weg gefunden haben, sie auch lange für offensiv starken Fußball standen, aber in den letzten Jahren nach dem zweiten Bundesliga-Abstieg ging es immer weiter bergab und das könnte natürlich die Konsequenz dann sein. Es bedeuten kann dritte Liga, wobei es dann ja auch ein paar Derbys gegen Ringsburg gibt oder vielleicht auch gegen Würzburg, Ingolstadt, also gibt es vielleicht auch mal ein paar neue Duelle wieder für die Fürther. Aber wie gesagt, es sind noch 2 Spiele zu spielen und ich will jetzt auch noch keinen Abgesang auf das Kleeblatt hier ablassen. Dann Partie Nummer 3, die wir heute besprechen. Und das war das absolute Spitzenspiel. Elversberg gegen Paderborn. Beide noch mit großen Chancen auf den Aufstieg. Wobei die Paderborner mit so einem Negativgefühl anreisen ins Saarland. Letzte Woche 3:2 gegen Schalke verloren zu Hause. Und jetzt natürlich mit einem gewissen Druck bei Elversberg. Da wäre ein Sieg schon eine Art Vorentscheidung für die Paderborner. Und Elversberg, klar, sie stehen immer noch oben, aber es ist immer noch eine Sensation, dass sie in ihrem zweiten Jahr in Folge so geilen Fußball spielen, so offensiv stark sind. Und die erste Halbzeit, das war eine Demontage von Paderborn. Die standen viel zu hoch, haben Vogelwild verteidigt. Und es war wirklich immer, es war ein Muster. Chipball von Paderborn aus der eigenen Hälfte, entweder war es ein Poreba oder Kondé, in die Spitze, auf die schnellen Außen, Petkoff, Zimmerschied. Dann entweder selbst den Abschluss gesucht oder in der Mitte ein Mokwa oder Ferrai gefunden. Und das war mir zu billig. Das war wirklich auch viele einfache Ballverluste im Aufbau. Ich erinnere da nur an einen Ball von Koda. Ich meine, es war vor dem 3:0 in die Füße von Poreba, der dann aus der eigenen Hälfte den Chipball nach vorne bringt und dann Petkoff in Minute 28 ganz lässig an Keeper Seim das 3:0 erzielen kann. Seim auch nicht mehr im besten Tag. Beim 2:0 zum Beispiel, nee, beim 2:0 durch Mokwa sprintet er raus. Da wäre es, glaube ich, sogar noch Brackelmann gewesen. Räumt dann Lasse Günther ab, den linken Außenverteidiger von Elversberg. Der Ball rückt dann oder kommt dann zum Mock, weil er dann ins leere Tor einschieben kann. Also es war ein gebrauchter Tag von allen. Dadurch rutscht Paderborn von Platz 2 auf Rang 4 runter. Elversberg jetzt neuer Zweiter. Also Paderborn hat die herausragende Ausgangssituation verspielt. Und Elversberg, das war einfach ein Genuss. Da hat auch vieles funktioniert natürlich, aber sie haben offensiv die Automatismen weiter verfeinert. Also das wirkte so, alles einstudiert, jede Passstaffette, die Laufwege jedes Mitspielers waren bekannt. Und Petkov, der hat sich im Laufe der Saison auch zu einem kleinen Torjäger entwickelt. Bereits das zweite Jahr in Folge für den Deutsch-Bulgaren, wo er in der zweiten Liga gute Leistung bringt, hat jetzt auch schon wieder 13 Saisontore in dieser Saison. Das ist ein bockstarker Wert. Insgesamt letzte Saison 7 Treffer. Also 20 Hütten für Elversberg in Liga Nummer 2. Richtig stark. Und der könnte auch für die Bundesliga nochmal interessant werden. Ich meine, er ist erst 25 Jahre alt, wird im November 26. Da steckt auch noch einiges an Potenzial drin. Und falls Elversberg es nicht schaffen sollte, auf jeden Fall auch eine Option für den einen oder anderen Bundesligisten, weil bringt Tempo mit, bringt Abschlussstärke mit, Dribbelqualitäten, gegen den Ball, super, also ein super Gesamtpaket. Klar, Bundesliga, Fußball ist dann nochmal was anderes, ist nochmal deutlich schneller. Da weiß ich natürlich nicht, ob er dazu hundertprozentig bereit ist, aber man sollte ihm meiner Meinung nach die Chance geben. So ein Bundesligist à la Augsburg, HSV auch, die so Bremen, die so im unteren Mittelfeld der Bundesliga spielen, arbeiten, da könnte er gut hinpassen, weil er auch fürs Konterspiel durch sein ordentliches Tempo, ist jetzt auch nicht super schnell, aber ordentliches Tempo, doch die Qualitäten mitbringt. Hälfte 2, wurde Paderborn dann ja auch besser, haben dann ja auch Steffen Tigges reingebracht und Okpala, da war dann direkt auch offensiv ein bisschen mehr Wucht drin, weil Tigges, der den Ball ablegen kann, und Okpala, der in der Winterpause ja von Waldhof Mannheim gekommen ist, ein Außenstürmer, der enorm Speed mitbringt. Wurde Paderborn auch gefälliger, erzielte ja sogar noch den Anschlusstreffer durch Brackelmann, Torwartfehler von Christoph, den Keeper und Elversberger, muss ich sagen, Spitzenwinkel ins kurze Eck, kann man halten. Der Ball hat aber auch so einen komischen Drall. Trotzdem, Paderborn haben es dann versucht, aber auch an diesem Tag hast du gemerkt, da fehlt auch so ein bisschen das Glück. Bilbia, Tigges hat noch gute Möglichkeiten, Okpala auch. Dann geht der Ball halt einfach nicht rein und Elversberg, klar auch mit der 4:1-Führung im Rücken, machen es dann ganz souverän, warten ab, wechseln da nochmal frische Kräfte ein, unter anderem dann ja Ralf Adam, der von der zweiten Mannschaft des HSV in der Winterpause gekommen ist, der macht dann auch noch sein Türchen. Also ein weiteres Großtalent für Elversberg, was jetzt gerade so heranwächst. Mokwa trifft er selbst auch. Kam er in der Winterpause von Hoffenheim 2, dem vormaligen Club vom Trainer Vincent Wagner. Und insgesamt war es auch einfach ein super Spiel von Elversberg mit dem Ball, dann auch gegen den Ball, hatten dann in gewissen Situationen auch das Glück, standen aber insgesamt auch sehr stabil mit ihrer Stamm-Viererkette, Lasse Günther auf Außen sowie Jamra rechts, Innenverteidigung Rohr. Der ehemalige Paderborner, der zum 1:0 getroffen hat, technisch super starker Mann. Da hat Lukas Kwasniok mal bei der Edborski-Show gesagt, dass er manchmal so ein bisschen Motivationsprobleme hat, aber fußballerisch super stark ist mit dem Fuß, aus dem Fußgelenk, keine punktgenaue Seitenverlagerung spielen. Ganz wichtig, Le Jonqueur eher so der absolute Zweikämpfer, der im 1 gegen 1 kaum zu bezwingen ist. Und so hat Elversberg sich jetzt auf die Pole Position gespielt für das Saisonfinale. Müssen jetzt zur Fortuna Düsseldorf, für die es auch um alles geht, die aber im Abstiegskampf sind. Und am Ende dann zu Hause gegen Preußen Münster, zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar schon abgestiegen sind. Also auf dem Papier eher zwei machbarere Aufgaben für Elversberg. Und der SC Paderborn muss gegen zwei Mannschaften, für die es um nichts mehr geht, erstmal zu Hause am kommenden Freitag gegen den KSC, die Saison jetzt aber doch ordentlich austrudeln lassen. Also nochmal ein paar Ergebnisse einfahren, positive. und dann ans Burnfall-Tor zu dummes Darmstädtern, die ja nach diesem Spieltag auch den Aufstieg nicht mehr erreichen können. Es wird spannend bis zum Ende, wer von beiden dann wirklich am Ende ganz oben stehen wird und direkt aufsteigt oder ob Hannover 96 dann auch nochmal kommt und sagt, ha, wir wollen direkt aufsteigen. Also einer von den dreien, Elversberg, Paderborn und Hannover, wird auf jeden Fall am Ende mit Rang 4 bitterlich weinen. Auch der Tabellendritte muss ja erstmal die Relegation überstehen. Wahrscheinlich entweder Bremen, Köln oder dann doch Paderborn, Wolfsburg, Pauli, Wolfsburg oder sogar die Heidenheimer, die am Wochenende sogar mit viel Pech nur 3-3 beim FC Bayern München gespielt haben, lange Zeit sogar 3-2 in Führung waren. Also es wird super, super spannend. Design, dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Kommen wir dann zum Thema Aufsteiger in die zweite Liga. Da möchte ich dem VfL Osnabrück herzlichen Glückwunsch sagen. Sind jetzt als Meister der dritten Liga, kommen sie hoch. Unter dem Ex-Kölner Trainer Timo Schulz am Ende jetzt mit 78 Punkten, 12 Punkte vor Rang 2 Cottbus. Das ist schon bockstark. Und sie hatten ja im Sommer auch so einen kleinen Umbruch. Haben mit Maxwell Jumphy ihren Abwehrchef verloren, mit Brian Cayo an Ogier Löwen ihren zentralen Mittelfeldspieler Sima Kalla beim vorherigen Aufstieg eine wichtige Säule gewesen. Jetzt nicht ganz so groß. Und haben sich dann eigentlich vor allem so durch Laien verstärkt. Mit Frederik Christensen, den neuen Linksverteidiger, geliehen. Julian Kania von Bielefeld, der in der vergangenen Drittligasaison auch gut gescored hat. Und Robin Meissner von Dynamo Dresden. Also auch Aufsteiger aus der letzten Drittligasaison. Heißt natürlich auch, die haben eine gewisse Erfahrung. Sie haben alles darauf gesetzt, jetzt hochzugehen. Und der Kader ist mit Erfahrung gespickt, also laut Transfermarkt.de Durchschnittsalter 26,9 Jahre alt. Das ist natürlich für so eine Liga, wo es viele Talente gibt, schon sehr hoch. Und sie haben es halt einfach geschafft, vor allen Dingen an der Bremer Brücke im Heimstadion die Spieler auf ihre Seite zu ziehen, indem sie gegen den Ball sehr aggressiv gespielt haben und vor allen Dingen auch im Laufe der Saison immer mehr spielerische Aspekte mit reingebracht haben, mit Kopacz, Lars Kehl, zwei offensive Mittelfeldspieler, dazu mit Bacci, ein großes Talent, Jungs gehabt, die halt auch diesen letzten Pass spielen können, mit Fridolin Wagner vom FCM gekommen, aus den Niederlanden im Sommer einen defensiven Mittelfeldspieler gehabt, der dann halt auch abgesichert hat, sodass dann die Offensiven sich frei entfalten konnten. Und wir kennen es ja alle, wenn dann so ein Verein mal in den Lauf kommt und gerade Stürmer dann auch regelmäßig treffen. Ich meine, Robin Meissner, 13 Hütten, 10 Vorlagen, das ist schon bockstark. Dann kommst du halt in so einen Lauf rein und jetzt kehren sie also in die zweite Liga zurück. Bin ich mal sehr gespannt, wie es da so weitergeht. Aber auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch von Seiten Tornetzes. Und dann gehen wir zu einem Club, der kommende Saison auch zweite Liga spielt, ist aber ja vor der Saison eigentlich nicht gewollt hätte, nämlich Hertha BSC Berlin. Die haben es nämlich ja in der Vorwoche schon vergeigt mit dem Aufstieg und werden jetzt also in der kommenden Saison weiterhin in der zweiten Liga antreten müssen. Und es wird auf jeden Fall einen Umbruch geben. Diego Demmer, der Sechser, damals ja mit großen Erwartungen vom SSC Neapel aus Italien nach Deutschland zurückgekehrt, hat schon gesagt, yo, ich werde gehen. Dazu natürlich mit Leihspielern Maurice Krattmacher, David Kownacki, die werden auch erstmal gehen. Talente wie Kenneth Eichhorn, Tjaak Ernst im Tor, Linus Gechter, Pascal Clemens, Martin Dahl in Endverteidigung, werden wahrscheinlich auch alle ja, einen Markt haben, Mika Kuschans im offensiven Mittelfeld nicht zu vergessen. Also da kann es schon einen großen Aderlass geben, einen großen Umbruch. Und der Präsident hat ja auch schon gesagt, dass sie den Etat runterfahren wollen. Es wird super spannend zu sehen sein, wie sie in der kommenden Saison sich dann aufstellen werden. Weil so blutleere Auftritte, also viele werden sich die Fans auch nicht mehr gefallen lassen wollen. Und ich habe mir mal überlegt, wie könnte denn so eine Mannschaft oder auf welchen Positionen könnte der Kader sich denn verändern zur kommenden Saison. Und würde da gerne mal Position für Position kurz und knapp besprechen. Also im Tor haben wir Tjaak Ernst, Konstantin Heide, Marius Gersbeck und Tim Goller. Tjaak Ernst, habe ich ja schon gesagt, 23 Jahre alt, 4 Millionen Marktwert. Wird sich wahrscheinlich umorientieren können. Wolfsburg, Freiburg im Gespräch. Er ist einer der besten Keeper der zweiten Liga. Deswegen hat er es sich auch verdient, diese Chance dann wahrzunehmen. Und dann hat man eventuell ja schon im eigenen Stall ein großes Talent mit Konstantin Heide. Hat ihn ja im vergangenen Sommer von Unterhaching geholt. Der hat in der dritten Liga gute Leistungen gezeigt mit 20 Jahren. Ja, auch ehemaliger U17-Welt- und Europameister damals mit Deutschland unter Christian Wück. Also der hat auf jeden Fall auch schon internationale Erfahrungen gesammelt, auch wenn es nur im Jugendbereich war. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er eventuell in einem Konkurrenzkampf mit dem erfahrenen Marius Gersbeck geht. Dazu Tim Goller, ein eigenes Talent. Also da würde ich sogar sagen, sind sie gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Klar, Heide, er hat noch nicht das Niveau von Ernst, kann sich aber dahin entwickeln. Und für die Innenverteidigung, ja, da wird wahrscheinlich fast alles gehen. Von Brooks läuft ja auch der Vertrag aus, der ist ja fast nur verletzt. Dann bleibt Stand jetzt eigentlich nur Niklas Kolbe, 29-jähriger Innenverteidiger, vergangenen Sommer aus Ulm gekommen, als erfahrenen Mann. Und dann braucht es natürlich auch wieder junge, entwicklungsfähige Spieler, Verteidiger, die ein gewisses Tempo besitzen, weil Hertha BSC Berlin wird wahrscheinlich auch wieder einen offensiven Ball spielen wollen, dadurch natürlich dann auch hochstehen mit der letzten Abwehrkette, um dann auch ja, wie gesagt, maximalen Druck ausüben zu können. Da braucht es wahrscheinlich dann aber trotzdem noch einen weiteren Erfahrenen, würde ich dann noch dazu holen, neben Kolbe, weil der auch noch nicht so viel Zweitliga-Erfahrung hat, also einer, der sich in Liga 2 auch gut auskennt. Fände ich vielleicht sogar einen Paul Jäckel, ganz interessant, von Preußen Münster, falls sie absteigen sollten. Klar, Union Berlin Vergangenheit, aber ich glaube, ist das nicht so tief mit Union verwurzelt, als dass es ein Problem sein sollte. Könnte ich mir gut vorstellen, hat er auch schon Champions League Erfahrung, könnte also ganz gut passen. Und für die Linksverteidigerposition kann ich mir auch vorstellen, dass Michael Kabofnik geht, Duziak sich einem neuen Verein anschließt, weil beide auch mit ordentlichen Leistungen überzeugt haben. Kabofnik ja auch immer noch in einem guten Alter, wo er den nächsten Schritt machen könnte. Kann ich mir also vorstellen, dass der geht. Und dann könnte man eventuell ja mit einem Leihrückkehrer Gustav Christensen, der Däne, an Ingolstadt ausgeliehen, 34 Spiele gemacht bisher, also Stammspieler, klar, scorermäßig, ein Tor, eine Vorlage, jetzt nicht so geil. Auch am Anfang vor allen Dingen oft als Einwechselspieler gekommen. Trotzdem sehe ich in ihm noch großes Potenzial. Dahinter dann vielleicht mit einem Seevolk einen polyvalenten Außenverteidiger, der auch Tempo mitbringt, der sich bereits auskennt. Und rechts mit Eitschberger und Jana Berner als Talent. Das kann auch gut funktionieren. Im zentralen Mittelfeld baue ich natürlich auf Kenneth Eichhorn, auf Boris Lohm, momentan verletzt, auch großes Talent, 18 Jahre alt, so ein bisschen im Schatten von Kenneth Eichhorn. Aber wenn er geht, kann ich mir schon vorstellen, dass er so als tiefer Spielmacher eine gute Rolle spielen kann. Dazu dann mit Leon Jensen, Kevin Sesser, Paul Seguin, drei weitere erfahrene Jungs, die alle noch nicht so viel Spielzeit hatten. Vor allem Sesser und Jensen, wenig Spielzeit, aber auch viel Zweitliga-Erfahrung bereits gesammelt, so als erfahrene Leute für die Schaltzentrale, die so ein bisschen auch der Motor sein sollen von Hertha. Wenn da so eine gewisse Ruhe und Abgeklärtheit herrscht und auch eine technische Qualität, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut aussehen könnte. Dazu kannst du immer wieder Talente packen. Maurice Krattenmacher wird ja auch spekuliert, falls Kenneth Eichhorn zu den Bayern gehen sollte, dass man ihn vielleicht sogar günstig verpflichten kann oder zumindest nochmal leihen kann fürs offensive Mittelfeld. Großes Talent, halte sehr viel von ihm. Hat ja auch, wie viele andere, bei Ulm vergangene Saison eine gute Rolle gespielt, bei Unterhaching in der dritten Liga ordentliche Scorer damals gesammelt, mit 21 Jahren noch einem großen Talentalter. Und ich glaube, wenn dann so Cousins weg ist, dann wird Platz frei für ihn und ich würde es mir dann auch wünschen. Ja, und für die Außen, Martin Winkler, Vertrag läuft aus, ist auch noch nicht ganz klar, ob er bleibt. Fabi Rehse, Kapitän, klar hat sich zu Hertha bekannt, aber boah, ich kann mir vorstellen, 28 Jahre alt, dass er dann vielleicht doch nochmal Bundesliga zocken möchte, wäre ihm auch zu wünschen. Thorsteinsson kehrt zurück, 27 Jahre, ja, erfahrener Mann. Weiß ich jetzt aber auch nicht, hat es auch noch nicht so überzeugt. Und Martin Winkler bleibt übrigens doch, habe ich gerade gesehen, also ihr merkt, Live-Podcast hier, das wird nicht rausgeschnitten. Für rechts, ja, spielt eine ordentliche Saison. Ich schaue mal nach seinen Scorern jetzt. Hat in 30 Spielen 13 Scorer, 6 Tore, 7 Vorlagen, oft auch in der Startelf gespielt. Kann rechts wie links spielen. Also den würde ich auf jeden Fall nochmal halten. Mich dann aber auch nochmal um technisch starke, dribbelstarke Außenstürmer bemühen. Fenta auch so einen Christian oder Selot Conte von Heidenheim, super interessant. Gute Optionen, sind stark im 1 gegen 1, jetzt auch nicht absolute Stammspieler bei den Heimheimern. Gut, falls sie absteigen sollten, kann sich die Saison, kann sich die Situation natürlich auch nochmal ändern. Auf jeden Fall braucht es Jungs, die dann, weil Hertha BSC Berlin wahrscheinlich wieder eine Favoritenrolle einnehmen, die dann auch gegen tiefstehende Abwehrblöcke Lösungen finden können. Und vorne Gröning, dem traue ich viel zu als Mittelstürmer. Lukas Schule auch technisch stark. Dass da vielleicht dann auch nochmal einen Stürmer mit Tiefgang gibt. Für ähnliche Rolle wie Kufnatski, nur halt in torgefährlicher. Aber für Hertha BSC Berlin wird es natürlich eine schwierigere Saison. Desto länger sie in Liga 2 bleiben, desto schwieriger wird es. Da braucht es jetzt auch einfach eine gute Sommertransferphase. Ansonsten glaube ich schon, dass es auch sehr, sehr unruhig werden kann für Stefan Leitl bei Hertha BSC Berlin. Wenn sie eins nicht waren, dann konstant. Da glaube ich schon, dass es dann, dass das Herthaner-Publikum dann auch relativ schnell unruhig und ungemütlich werden könnte. Aber das letzte große Thema, last but not least, den Zweitligameister FC Schalke 04. Sie kehren also wieder zurück in Liga Nummer 1 und das sogar als Meister, weil die Konkurrenz so mitgespielt hat. Herzlichen Glückwunsch, Samstagabend, Flutlichtspiel, Felddienstarena gegen Fortuna Düsseldorf, also noch ein Westschlager. 1-0 gewonnen, Traumtor von Kapitän Kenan Karaman. Blablabla, Düsseldorf hatte auch ein paar Möglichkeiten, Karius gut gehalten, aber am Ende Aufstieg. Und sei mir ehrlich, damit hat doch keiner von uns vor der Saison gerechnet, oder? Rang 14, vergangene Saison, richtig schlecht gespielt. Unruhen mit Kees van Wonderen, Caragera, zwei Trainer gehabt. Später wurde dann noch Sportdirektor Juri Mulder entlassen. Hechelmann weg. Dann kam Juri Mulder als Geschäftsführer oder als Sportdirektor. Lief nicht so richtig. Im Sommer verpflichten sie dann nicht einen Christian Titz oder Kwasniok. Nein, da kommt von Plymouth Argyle aus der Championship Miron Muslic kannte eigentlich so keiner hier in Deutschland so richtig, außer vielleicht Experten. Und wofür stand er? Hinten muss die Null stehen, vorne lange Bälle nach vorne. Frank Baumann kommt. Ja, wen haben sie dann so verpflichtet? Mit Timo Becker, klar, ein Rückkehrer von Holstein Kiel, gerade aus der Bundesliga abgestiegen, aber bei Schalke, ist Schalker Junge, aber seine erste Zeit war nicht so von Erfolg gekrönt. Nikola Kartic, gerade mit Muslic, Plymouth Argyle abgestiegen. Eher ein langsamerer Innenverteidiger, zwar gut im 1 gegen 1, aber eher so, ja, die grobere Klinge. Dann zieht man den Vitali Becker aus der eigenen zweiten Mannschaft hoch, war jetzt auch nicht so der überzeugende. El Fawzi, dritte Liga, Alemannia Aachen geholt. Finn Porat, Kiel. Vorne haben sie dann mit Christian Gomis auch noch einen weiteren Stürmer in der Winterpause dann geholt. Aber geil war das jetzt nicht. Erster Spieltag gegen Hertha BSC Berlin. Remmert, zweite Mannschaft, legt den Ball ab und Schalke mit einem Feuerwerk am Anfang brutal aggressiv gegen den Ball gespielt, dann sich aber hinten rein barrikadiert. Die Null musste stehen. Und so ist Schalke dann auch in die Saison gestartet. Nicht schön, aber erfolgreich. Und wir alle dachten, ja okay, aber mit diesem Mauerfußball kannst du perspektivisch in der zweiten Liga dann doch nicht bestehen, weil die Mannschaften sich darauf einstellen werden, Schalke dann vielleicht auch mehr den Ball überlassen, dass sie mehr mit dem Ball anfangen müssen. Und da hatten sie, und so ehrlich muss man auch sein, im zentralen Mittelfeld jetzt auch nicht so die Kreativen. El Fawzi laufstark, aber auch nicht so bockstark gewesen. Karaman, ein schwieriger Saisonstart für den besten Schalker der vergangenen Jahre. Lief nicht so gut in der Offensive, aber wie gesagt, sie hatten dann halt immer ihre Standardsituation mit Kartic, einen, der sich in alles reingeworfen hat. Und vorne mit, am Anfang Remmert, später Moussa Silla, Jungs, die die Bälle abgelegt haben. Und irgendwie haben sich dann zu den drei Punkten immer wieder gewurstelt. In der Winterpause dann nochmal nachgelegt, Lüftl als neuen Kaderplaner von Hannover 96 geholt. Dann auf die Verletzung von Vitali Becker, einem der Shooting Stars auf der linken Schiene, reagiert. Moussa Ndjaye ausgeliehen. Einen 23-jährigen Linksverteidiger vom SC Anderlecht. Ljubicic aus Zagreb zurück nach Deutschland geholt fürs zentrale Mittelfeld. Technisch starker Mann, der aber auch einen enormen Zug nach vorne hat. Fürs offensive Mittelfeld danach Oshish von Sunderland geliehen, der bei Sunderland ja gar keine Rolle gespielt hat fürs offensive Mittelfeld. Technisch starker Franzose und durch die Bosnian Connection. Sowohl Muslic als auch Kartic, beide Bosnier, hat Edin Dzeko sich gemeldet, hat gesagt, beim AC Florenz spiele ich keine Rolle mehr. Bin zwar fast 40 Jahre alt, aber ich habe irgendwie Bock auf Schalke. Baumann war erst so, machen wir das? Haben sie ihn geholt und Junge, Dzeko, allein die Präsenz, die er hatte, nicht nur im 16er, wie damals Terodde an Treffern beteiligt, sondern auch spielerisch, körperlich, spritzig gewesen, aus der Distanz abgeschlossen, und das war für mich so das Puzzlestück, weil er hat dann die Fans auch richtig nochmal mitgenommen, und in 9 Spielen, 9 Scorer, 6 Treffer, 3 Vorlagen gemacht, Schalke dann auch getragen über die Zeit, sich dann verletzt bei der Nationalmannschaft, Moussa Silla, der auch im Winter weg wollte, kommt rein und übernimmt diese Rolle dann einfach. Macht es gut, Anfang der Saison nicht so stark gewesen, aber als es drauf ankommt, war er da. Auch ein Kombinationsspiel mit Oshish im linken offensiven Mittelfeld. Boah, was der da immer wieder für Dribblings gemacht hat. Die tiefstehenden Gegner auseinandergerissen hat, auch gegen Düsseldorf wieder die eine oder andere gute Flanke geschlagen hat. Auch Ljubicic viele wichtige Treffer erzielt, unter anderem in der Vorwoche mit seiner Schusstechnik. Auch der mit seiner guten Ballbehandlung, mit seinem starken Dribbling immer wieder Situationen aufgelöst. Und insgesamt, es war einfach ein Kollektiv, es war eine Mannschaft, die sich gefunden hat, die auch taktisch variabel war. Dreierkette, Hinrunde, Rückrunde, Viererkette, wahrscheinlich auch mal wieder Dreierkette. Verletzungen immer wieder, anders als in den vergangenen Jahren, auffangen können. Und gerade in der heißen Saisonphase, Kindern Karaman als Kapitän, immer wieder hat er sich dann reingearbeitet, ist vorangegangen, hat sein kleines Formlach vom Saisonanfang überwunden, macht dann auch noch das entscheidende Tor per Traumtor aus spitzem Winkel unter die Latte gesetzt und 14 Treffer, 5 Vorlagen in 30 Spielen, 19 Scorer, brutalen Anteil gehabt und darf jetzt erneut in der Bundesliga mit dem FC Schalke 04 spielen. Und das war halt wirklich von vorne bis hinten einfach eine märchenhafte Geschichte. Weil jeder Spieler, der reinkam neu in diese Mannschaft, hat sich perfekt eingefügt. Es war ein Kollektiv. Der Trainer hat es geschafft, mit den Medien umzugehen. Es war Ruhe da. Frank Baumann, der im Hintergrund starke Arbeit geleistet hat. Juri Mulder und Lüftel, die den Kader dann zusammengebaut haben. Und es war einfach ein super Kollektiv. Die Mannschaft hat füreinander eingestanden und die spielerische Qualität, die dann vor allem durch die Wintertransfers Njai, Auschisch und Ljubicic dazugekommen ist, bockstark. Und jetzt können sie die letzten zwei Spiele nochmal genießen. In Nürnberg bei den Freunden wird zusammen gefeiert. Und am letzten Spieltag dann gegen Braunschweig bekommen sie die Zweitligaschale überreicht vor heimischem Publikum. Also das wird einfach top werden. Und bin aber auch gespannt, wie es dann in Zukunft in der Bundesliga weitergehen wird. Was gut ist, Muslic, das System, was er am Anfang gespielt hat, tief stehen, Konter, Standardsituation, das kann er dann am Anfang in der Bundesliga auch wieder so spielen. Die Mannschaft kennt es. Und anders als beim vergangenen Mal denke ich, dass mit Karius der Stammkeeper bleibt, der Aufstiegstrainer bleibt, die Achse. Außen merkt schon Eier in der Endverteidigung, Kurucay, Katic, Becker, Vitali Becker, Musanjai wahrscheinlich verpflichtet, Gantenbein auf rechts, Ljubicic, Schallenberg, auch Elfausi, glaube ich, hat sich den Schalker Aufstieg begehrt. Laufstärkster Spieler, enormes Tempo, technisch stark, wird bleiben. Karaman natürlich, Auschisch wird man wahrscheinlich fest verpflichten. Vorne hat man dann Dzeko, der hoffentlich bleibt. Dahinter im Sturm wird schwierig, weil Gummis wusste nicht zu überzeugen, Heul und nur verletzt, Remmert aussortiert, Lassme fürs Team cool. Spielerische Qualität weiß ich nicht, Silla immer wieder Abgangskandidat, da muss man schauen, dass man dann hinter Dzeko, der ja auch nicht jünger wird, falls er bleiben sollte, noch einen weiteren Stürmer holt. Ich fände da tatsächlich Damien Downs ganz interessant, HSV wird den nicht verpflichten. Vielleicht kann man ihn nochmal von Southampton dann erneut ausleihen, fest verpflichten, klar. Weil der hat damals beim 1. FC Köln in der Bundesliga und in der 2. Liga schon gezeigt, ist auch ein mitspielender Stürmer, bringt aber auch eine gewisse Körpergröße mit, technisch auch ganz gut am Ball. Und gerade, er kann halt auch lange Bälle, hohe Bälle gut verarbeiten, abschirmen und dadurch dann für die heranstürmenden Konterspieler dafür sorgen, dass die dann auch in die Show, in die Aktion kommen. Das muss natürlich gerade auch für die Breite nochmal deutlich investiert werden. Auf der Torhüterposition mit Kevin Müller, den man wahrscheinlich auch von Heidenheim verpflichten wird, Karius und dahinter mit einem Siebelking oder Potlech, wahrscheinlich wird einer verliehen. Auf der Torhüterposition gut besetzt. Auf der rechten Verteidigerposition kann man je nach Situation natürlich auch nochmal schauen, ob man da nochmal einen Konkurrenten zu Gantenbein und Timo Becker holt, der Qualität mitbringt. Und ansonsten natürlich Jungs aus der zweiten Reihe wie Donkor, Matriciani, Max Krüger wahrscheinlich verliehen, Bachmann, Porat, Antiajay, Chibara, die werden wahrscheinlich dann auch alle gehen. Also es muss auf jeden Fall eine deutliche Qualitätszufuhr kommen, auch an Neuzugängen. Und auch beim 1. FC Köln gesehen, viele neue Zugänge. Ansonsten geht es auch schnell wieder runter, weil Schalke jahrelang in der 2. Liga gewesen. Der Gap zur Bundesliga ist groß. Aber so wie Schalke arbeitet, glaube ich schon, dass sie auch mit einer gewissen Ruhe und Abgeklärtheit agieren können und durch den vorzeitigen Aufstieg natürlich jetzt auch einen zeitlichen Vorsprung haben, jetzt schon in die Gespräche gehen können. Und ich glaube, dass sie jetzt ein gutes Fundament haben, auch finanziell, um sich in der Bundesliga zu etablieren, ähnlich wie der HSV, eher mit einer defensiveren Spielweise und vielleicht ja auch, siehe HSV, Vuskovic, Vieira, Lokonga, noch das ein oder andere Schnäppchen bekommen können, gerade auch, weil Schalke Strahlkraft hat und dadurch natürlich auch nochmal ein Spieler sich sagen, ey, lass uns doch zu den Knappen gehen. Auf jeden Fall am Ende Miron Muslic, Müller, Lüftel, Baumann, Schalker Mannschaft. Super Job und ich hoffe, dass Timo Becker, der Urschalker, bald auch wieder ansprechbar ist. Hat ja nach dem Spiel gesagt, ich bin jetzt erstmal nicht mehr ansprechbar die nächsten Tage. Bin mal gespannt, wie die Vorbereitung auf das Spiel in Nürnberg läuft. Ich glaube, es wird ein schöner, sonniger, launiger Kick. Für beide geht es ja theoretisch um nichts mehr. Ich glaube, das wird einfach eine big, sehr große Party. Spielerisch erwarte ich da nicht ganz so viel, aber könnte cool werden, aber ist auch egal. An alle Schalker unter meinen Hörern, geil, zweimal noch Schalke in diesem Podcast behandeln. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ihr habt es euch verdient und herzlich willkommen zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Schalkes Sportgeschäftsführer Frank Baumann, der es im Sommer mit seinem Team geschafft hat, den Kader des FC Schalke 04 so umzustrukturieren, dass sie jetzt als Meister, vor Saison noch Rang 14, jetzt als Meister in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen, mit Miron Muslic den passenden Trainer geholt, viel Kritik dafür bekommen. Am Ende hat es sich ausgezahlt und hat ja am Ende sogar noch ein saftig, knaftiges Transferplus von über 5 Millionen Euro eingefahren. Nur 3,4 Millionen Euro für einen riesen Kaderumbruch ausgegeben. 8 Millionen eingenommen, unter anderem ja durch Taylan Bulut 6 Millionen geholt, Mörken abgegeben. Vor allem die ganzen unzufriedenen Spieler weggegeben, Spieler mit viel Potenzial dazu geholt, die ja dann auch alle zu Schalke 04 passen, zur Spielidee, nämlich gegen den Ball unangenehm tief stehen und dann mit schnellen Kontern für Gefahr zu sorgen. Eigene Talente aus der Knappenschmiede, Siebeking, Sachse, Chibara, Remmert und natürlich Mertsch und Eihan hochgezogen, ergänzt durch erfahrene Leute wie Njeko, wie ein Kartic. Also das passte einfach perfekt und mit El Fawzi, einen der Shootingstars aus der dritten Liga, zu Schalke geholt, ihn nochmal weiterentwickelt von 300.000 Euro Marktwert auf jetzt über 4 Millionen. Viele Bundesligisten, internationale Topclubs an ihm interessiert, also richtiger Stil und für mich deshalb einfach ganz verdient Frank Baumann, der Mann im Hintergrund beim FC Schalke 04, der Architekt des Schalker Aufstiegs.
Da fand ich ihn wirklich saustark. Nach der 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und an diesem Wochenende gab es das Auswärtsspiel beim Karlsruher Sportclub. Und ja, was soll ich sagen? Es gab mal wieder eine Auswärtsniederlage. Nämlich mit 2:1 hat man bei Karlsruhe verloren und hat damit wirklich den letzten Funken an Hoffnung für eine mögliche Aufstiegsrelegation verspielt. Und das, ja, wirklich fast ohne einen Funken an Aufbäumen und hast nicht gesehen. Also gerade die erste Halbzeit, da dachte man so, okay, vielleicht ist ja doch noch was möglich. Aber ja, als Darmstadt dann die Chancen verspielt hat, fast schon leichtfertig, hatte man schon gesehen, okay, das wird wohl wahrscheinlich wieder nichts. Aber fangen wir mal so an. Die erste Halbzeit war von Darmstadt auch gut. Man hatte Chancen, gerade über Richter, der für meine Verhältnisse wieder ein solides Spiel gemacht hat. Aber Darmstadt muss mit einem 1:0, vielleicht sogar mit einem 2:0 in die Halbzeit. Richter mit einer wirklich sehr starken Chance. Und dann noch eine weitere gute Möglichkeit, wo er dann eigentlich nur den Rückraum legen muss. Da stehen mit Niklas Schmidt, Korridor und Akiyama, drei Darmstädter komplett blank. Und er versucht es dann von der Grundlinie aus im richtig spitzen Winkel versucht er da Bernhard zu überlupfen. Das war wirklich, ja, Egoismus pur, will man fast schon meinen. Und dann gab es noch die Möglichkeit von Akiyama, kurz vor der Halbzeit, auch wieder stark gemacht von Corredor, diesmal von der linken Seite, flach hereingegeben auf Akiyama. Der macht solche Dinger normalerweise, hat ja auch einen guten Distanzhammer und scheitert da dann an 5 bis 6 Metern frei vorm Tor. Klar, vielleicht ein bisschen schwieriger, weil er versucht, das Volley. Da kann man dann drüber streiten, weil eigentlich hat Akiyama dann noch da genug Zeit, den Ball sich vorzulegen und dann ins Tor zu schießen oder zumindest aufs Tor zu schießen. So geht der Ball dann aus, wie gesagt, 5 bis 6 Metern über den Kasten. Und im Fußball ist es dann nun mal so, wenn du deine Chancen nicht machst, dann nutzt sie der Gegner. Und das hat man bei Karlsruhe wieder gemerkt. Karlsruhe war keine tapfere Mannschaft. Also das ist eine Mannschaft, die hättest du ruhig schlagen können. Es war kein gutes Heimspiel von Karlsruhe. Das hatte man gemerkt. Die waren verunsichert. Und ja, Karlsruhe kam dann mit der, ich will es mal meinen, mit der zweiten guten Gelegenheit dann zum 1:0. Vorher hat Schuhn wirklich sehr stark pariert mit einer Doppelparade. Da hätte Karlsruhe schon in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Dann gab es allerdings den Freistoß. Und ja, wer sonst, wenn nicht Wanizek, schweißt das Ding in den Kasten. Und nicht ganz von Unschuld muss man da leider Vukotic und Schuhn freisprechen, die ich normalerweise für zwei sehr gute Spieler halte, aber Vukotic verursacht da wirklich komplett unnötig diesen Freistoß. Der Ball ist eigentlich schon weg und dann fault er noch Wanizek. Ja, und man weiß um die Standardqualitäten von Wanizek. Schuhn sieht da dann auch nicht so glücklich aus, ist dann in die andere Ecke unterwegs, kommt nicht mehr ran. Und so steht es dann 0:1 für Karlsruhe. Wie gesagt, eigentlich zur Halbzeit hätte es da schon 1:0 für Darmstadt oder 2:0 für Darmstadt stehen müssen. Karlsruhe nutzt es dann. Und ja, Darmstadt kommt dann nochmal zurück mit dem 1:0 durch Isaac Liedberg. Ja, in der ersten Halbzeit kann man über den Elfmeter diskutieren, ob es ein Elfmeter ist oder nicht. Weil für meine Verhältnisse Liedberg läuft in den 16er, wird von Bernhard gefoult. Es gibt allerdings keinen Elfmeter und es wird sich auch noch nicht angeschaut vom Schiedsrichter, was ich schwierig finde. Ich bin ja wirklich der Meinung, Elfmeter und rote Karten müssen sich vom Schiedsrichter angeschaut werden. Das sind zwei spielentscheidende Szenen. Genauso wie Gelb-Rot sind für mich Sachen, die musst du dir anschauen als Schiedsrichter. Wurde nicht getan. Ich würde sagen, es ist ein Elfmeter. Von 10 Schiedsrichtern geben den 7 Schiedsrichter und 3 geben ihn nicht. Ja, von diesen 3 Schiedsrichtern hat Darmstadt einen bekommen. Natürlich. Wenn es einfach nicht läuft, dann läuft es halt richtig blöd für Darmstadt. In der kompletten Rückrunde schon. Also, was da für den Gegner lief, also dann gegen Darmstadt lief, das ist ja wirklich, da muss man drüber diskutieren. Aber anderes Thema. Dann kam Liedberg in der zweiten Halbzeit dann mit dem 1:1 für Darmstadt vielleicht noch zurück. Dachte man, jetzt haben sie es. Jetzt haben sie endlich das Tor. Jetzt spielen sie nach vorne. Denn auch Darmstadt weiß, um was es geht. Ein Sieg ist Pflicht, um noch irgendwie zumindest auf Platz 3 zu schielen. Ja, aber wir wissen, Darmstadt spielt auswärts. Darmstadt ist auswärts einfach absolut nicht gut. Besonders in der Rückrunde hat man noch kein Auswärtsspiel gewinnen können. Und so bleibt es dann auch. Denn kurz vor Spielende in der 83. Minute erzielt Karlsruhe das 2:1 durch Fukuda. Auch da kann man oder darf man Vukotic wieder nicht freisprechen. Letzte Woche noch ein echt gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Jetzt ist er ja an allen 3 Toren beteiligt. denn beim zweiten Gegentor verliert er das Kopfballduell gegen Schleusener. Vukotic, 2,01 Meter, Schleusener, etwas mehr als 1,80 groß. Also, ja, fast 20 Zentimeter Unterschied. Und Vukotic verliert dieses Kopfballduell. Dann sehen auch Papela und Detoni nicht gut aus, lassen Fukuda da viel zu viel Freiraum, der schließt ab und so macht Karlsruhe dann das 2:1. Dabei bleibt es dann auch bei dem Ergebnis für Karlsruhe. Natürlich drei gute Punkte, für die ging es halt um nichts mehr, die haben den Klassenhalt. Aber wie gesagt, für Darmstadt bedeutet es, dass wirklich das schlussendliche Aus mit den letzten Träumen um Kampf um den Klassenhalt, was natürlich schade ist, gerade wenn man nach der Hinrunde so gut dabei war. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass Darmstadt mit 6 Stammspielern nicht antreten konnte, die sonst Startelf-Kandidaten sind. Also ein Pfeiffer gefehlt wegen der roten Karte, klar. Dann hat sich ein Magica noch verletzt, ein Bader ist verletzt. Lopez hat sich beim Abschlusstraining verletzt, saß zwar auf der Bank, aber wurde nicht eingewechselt. Ja, Pfeiff hat gefehlt, Magica hat gefehlt, Bader hat gefehlt, Lopez, Nürnberger, also da waren wirklich, Kornby hat auch gefehlt, also das sind alles Kandidaten, die sonst Startelf-Qualitäten haben. Dementsprechend musste zwangsweise ein Holland als Innenverteidiger aushelfen und Kleefisch als Innenverteidiger. Detoni kam ja dann später noch rein, aber dem hat man das so ein bisschen angemerkt, dass er vielleicht noch nicht so die Qualitäten hat. Obwohl man ihm zugutehalten muss, dass er in der Nachspielzeit dann noch das 3:1 richtig stark verhindert hat mit einer wirklich starken Gerätsche gegen Simic. Aber ja, schlussendlich muss man sagen, geht das 2:1 für Karlsruhe schon in Ordnung. Gerade aufgrund der zweiten Halbzeit war Karlsruhe einfach kaltschnäuziger. Und Darmstadt hätte halt 1-0 oder 2-0 in die Halbzeit gehen müssen. Wenn du dann in Karlsruhe vielleicht 1-0, 2-0 in die Halbzeit gehst, dann wäre da wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel angebrannt. Wie gesagt, von Karlsruhe war es jetzt auch kein gutes Heimspiel. Aber wie die wie Kofeld schon gesagt hat und Schuhn und Kleefisch, darf man die Verletzten nicht als Ausrede nehmen. Das sind trotzdem noch gestandene Zweitligaspieler, die halt nicht umsonst bei Darmstadt 98 spielen. Und das ist es halt, klar. 6 Spieler, die normalerweise Startelf spielen, das tut schon arg weh. Und man hat es in manchen Stellen wirklich gesehen, gerade der Defensive, immer wieder Probleme. Und jetzt muss man die nächsten beiden Spiele abwarten, gegen Münster und gegen Paderborn. Sollte man diese beiden Spiele auch nicht gewinnen, dann hat man seit 9 Spielen nicht mehr gewonnen. Geht damit dann natürlich auch zum Ende der Saison mit keinem positiven Gefühl in die aus der Saison. Wie gesagt, man wartet jetzt seit 2 Monaten überhaupt auf einen Sieg, seit 8 Monaten auf einen Auswärtssieg. Man ist dann jetzt in der Rückrunde auf Platz 14. Also zu dem gleichen Zeitpunkt nur zum Vergleich. Man ist jetzt in der Rückrunde auf Platz 14. Nach dem gleichen Anzahl an Spielen, nach 15 Spielen in der Hinrunde, war man auf Platz 3. Also da muss man drüber reden. Mit Paul Ferny wurde er jetzt verlängert, er wurde auch befördert zum Geschäftsführer Sport. Über Kofeld weiß man noch nichts Näheres, ob er verlängert, ob mit ihm verlängert wird oder nicht. Das steht noch in den Sternen. Ich denke mal, dass mit ihm weitergemacht wird, je nachdem, wie jetzt die Spiele gegen Münster und Paderborn ausgehen werden. Ich denke, da wartet man deswegen noch so ein bisschen. Aber vielleicht gehen wir ja doch mit einem positiven Gefühl aus der Saison. Mal abwarten, was gegen Münster denn so gehen wird. Und vielleicht hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einem besseren Gefühl.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Kenan Karaman, der Spieler vom FC Schalke 04. Kenan Karaman war ja in der kompletten Saison schon ein sehr wichtiges Puzzlestück für die Schalker Mannschaft, welche jetzt an diesem Spieltag nicht nur mit einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf den direkten Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben, sondern auch durch Patzer von Paderborn und Hannover 96 konnte Schalke sich die Zweitligameisterschaft holen. Also auch da nochmal von mir herzlichen Glückwunsch. Und besonders hervorgestochen ist mir wiedermals Kenan Karaman, nicht nur aufgrund des Führungstors und des entscheidenden 1:0 dann für Schalke 04, sondern Kenan Karaman war, wie gesagt, auch in der kompletten Saison so ein wichtiger Spieler für Schalke auf der 10er-Position, hat immer wieder Angriffe eingeleitet, hat sich offensiv wie auch defensiv gezeigt. Also das ist halt auch nochmal wirklich der Unterschied zur letzten Saison. Da kämpft und fightet jeder für jeden. Und nicht nur deswegen ist Kenan Karaman so wichtig. Denn auch in den Phasen, wo es für Schalke nicht so gut lief, wo konnte man sich auf ihn verlassen? Er war das Bindeglied zwischen Trainer, Staff und Mannschaft. Er hat sie alle zusammengehalten. Und als dann die Entscheidung gefallen ist, Schalke zurück in der Bundesliga, hat man auch von den Rängen gehört, wie wichtig Kenan Karaman auch für die Fans ist, dass er bei diesen Fans halt auch so einen Support erlebt. Das ist nicht selbstverständlich. Wie gesagt, man muss sich nur die letzte Saison in den Kopf rufen, was da bei Schalke auf Schalke los war. Ja. Und jetzt sind sie zurück in der Bundesliga. Und ich gehe mal davon aus, dass Karaman weiterhin bei Schalke 04 bleiben wird. Alles andere würde mich auch sehr stark wundern. Denn, naja, er ist halt auch einfach, auch abseits des Rasens, ein so positiver Spieler. Das hat man auch immer wieder in Interviews gemerkt und allem. Dementsprechend, von allem, was in dieser Saison zusammenpasste, musste es natürlich Kenan Karaman sein, der dann dieses Tor macht. Und es sei ihm auch sowas von gegönnt. Nicht umsonst dementsprechend der Spieler des Spieltags für mich.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Florian Lechner, der Schiedsrichter der Partie Hannover 96 gegen Preußen Münster. Diese Partie endete schlussendlich mit einem spektakulären 3:3 für beide Mannschaften. Zu wenig Hannover patzt im Kampf um Platz 2, um einen direkten Aufstiegsplatz. Preußen Münster lässt eine 2:0-Führung liegen und holt so, ja, einen Punkt, aber es ist trotzdem zu wenig, um im Kampf um den Klassenerhalt noch mitreden zu können. Jetzt nächste Woche ist für beide Mannschaften dennoch was möglich, aber auch die beiden wissen, dass das zu wenig war. Aber man muss den Schiedsrichter da rausnehmen. Er hat wirklich, also Florian Lechner hat eine wirklich sehr starke Partie geliefert, gerade in so einem Hexenkessel, wie es das Niedersachsenstadion halt nun mal sein kann, gerade in solchen wichtigen Spielen. Und dann auch noch, wenn es für beide Mannschaften um so viel geht, Aufstieg und Abstiegsangst und 6 Tore dazu. Meistens hat man ja nach solchen Spielen immer die Diskussion um den Schiedsrichter. Hier meine ich, da hat Florian Lechner für mich wirklich fast eine nahezu perfekte Partie gemacht. Man fährt dann immer noch Punkte, die man vielleicht als Schiedsrichter hätte besser machen können. Sei es jetzt die Vorteilsauslegung oder vielleicht dann manchmal eine zu laissez-faire Art, mit Spielern umzugehen. Das ist dann aber immer so Persönlichkeitsding. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich persönlich finde aber, dass Florian Lechner sich bei diesem Spiel nichts hat vorwerfen zu lassen. Ich fand, alle seine Entscheidungen waren gut. Auch bei manch kniffligen Situationen in den Strafräumen, fand ich, hatte das gut entschieden. Auch bei der Vorteilsauslegung kurz vor der Halbzeit, wo Mustafa Bundu dann sein Doppelpack schnürte, fand ich das auch korrekt. Auch von der Nachspielzeit alles fair. Klar gab es dann die Münsterspieler, die sich da natürlich drüber aufgeregt haben. Aber naja, sowas hat man halt immer. Da würde ich Florian Lechner nämlich rausnehmen. Auch den kompletten Stuff muss man da loben. Auch den vierten Offiziellen, die Linienrichter, haben sie alles sehr gut gemacht. Auch die Kommunikation mit dem VAR, wo man ja jetzt immer mehr so weiß, wie viel die Schiedsrichter da pro Spiel eigentlich auf die Ohren bekommen, ist das wirklich nicht immer eine leichte Situation. Aber ich finde, Florian Lechner hat wirklich ein nahezu perfektes Spiel in so einer schwierigen Situation gepfiffen. Und das muss einfach gewürdigt werden. Und dementsprechend der Hellpfiff der Woche.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt.
Und damit sind wir also wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und wie können wir eine Folge besser beenden als mit unseren 11 Tornetzern des 32. Spieltags im Tor? Timon Weiner von Holstein Kiel. Auch hier nochmal herzliche Grüße. Anni Kieler, vierter Sieg in Folge. Der vorzeitige Klassenerhalt unter Tim Walter Weiner im Tor. Hat Krumrei ersetzt. Mittlerweile wieder eine verlässliche Größe. Davor Dresdens Linksverteidiger Rossi Pahl, in der Mitte Rohr, Torschütze und Anker vom SV Elversberg. Fabio Gruber, der Nürnberger Kapitän, ebenfalls im Frankenderby den wichtigen Ausgleich erzielt. Davor auf der Doppel 6-8 Thordarson von Hannover 96. Hinten alles weggeräumt, vorne offensive Impulse gesetzt und das zwischenzeitliche 3:2 erzielt. Daneben Poreba, Elversberg, Taktgeber. Für die Saarländer vorne Doppelpacker Bundu von Hannover 96, ZOM, der ewig junge Marvin Wanicek vom KSC und ein weiterer Doppelpacker Lukas Petkov von der SV Elversberg. Und vorne Imad Rondic, ein Tor, eine Vorlage für Preußen Münster und daneben Phil Harris, Doppelpack gegen Eintracht Braunschweig und damit den Kieler Klassenerhalt gesichert. Das war es also mit Tornetz für diese Woche. Wir hören uns noch zweimal regulär. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen und hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Klein-Riesing. Ciao, tschüss.